Beim Geld hört der Spaß, der Glauben und die brüderliche Liebe auf.
22.
Das liebe Geld macht allein nicht glücklich, beruhigt aber ungemein.
10 Euro.
Wenn man sich um seinen Lebensunterhalt keine Sorgen machen muss. Und es kann wahnsinnig bedrücken, wenn man sich darum Sorgen machen muss und nicht weiß, wie man die Rechnungen und die Miete bezahlt. Und auf der anderen Seite, wenn man Hab und Gut in Scharen hat, kreist auch viel darum, wie man das anlegt und wo man was bekommt.
Der Gott Mammon. Geld in Religion und Alltag. Eine Sendung von Ulrich Land.
Kapitel 1. Geld in der Mache.
Staatliche Münzen Baden-Württemberg. Ein eher unscheinbares Gebäude in Stuttgart. Quadratisch, praktisch, grau. An der Pforte muss ich mein Portemonnaie auf den Kopf stellen und mein Kleingeld deponieren.
Wir hatten in den vergangenen Jahren Größenordnung von rund 1 Milliarde Münzen, die Deutschland jedes Jahr an neuen Münzen benötigt.
Benjamin Hechler, Leiter der Münzprägestätten in Baden-Württemberg. Die ältesten Münzen, die man gefunden hat, sind im längst untergegangenen Reich der Lyder, um 600 vor Christus geprägt worden, im Westen der heutigen Türkei.
Etliche Euros aber, vor etwas über 20 Jahren eingeführt, sind inzwischen ergraut, verkratzt, angestoßen, werden also ausgesondert, eingeschmolzen und ihr Metall wiederverwendet. Eine Fabrikhalle wie andere Fabrikhallen. Rechts und links stehen vor sich hinratternde, aktenschrankgroße Maschinen Spalier.
Eine Maschine aus dem Jahr 1998, die produziert 1-Cent-Stücke. Wir produzieren hier in Container, die 250.000 Stück fassen können.
Und der Auffangbehälter vor mir ist fast voll. Demnach dürfte diese Riesenmenge Kupferscheibchen an die 2.500 Euro wert sein.
Kapitel 2. Geld. Man muss dran glauben.
Geld ist hochgradig ein soziales Konstrukt. Etwas, was an sich nicht wertvoll ist, die Münze, das Stückchen Papier, steht aber für einen Wert von etwas.
Stefan Selke, Soziologe an der Hochschule Furtwangen.
Die reine Sachlichkeit, das absolut Objektive, das Geld, an dem alles Persönliche endet.
Beim Geld hört der Spaß, der Glauben und die brüderliche Liebe auf.
Sobald diese Sippe jetzt der Urgesellschaft auf eine andere Sippe trifft und die tauschen Rehfelle gegen Äxte. Und das haben Menschen ja lange gemacht, aber es ist Verhandlungssache, das dauert. Es gibt Irrtümer, es gibt Streit. Und um diese Komplexität zu vermeiden, hat sich Geld als Tauschmedium, als Abstraktes sehr bewährt. Allgemeingültig, alle akzeptieren es, glauben daran, an diese Abstraktion.
22.
Und damit wird das chaotische Tauschhandeln von der strengen Mathematik abgelöst.
Immer noch 22.
Boah, da hast du schon einen riesen Kladderadatsch von vielen Zahlen. Ne?
Mir ist aufgefallen, eigentlich in dieser Klarheit zum ersten Mal, dass meine gesamte Familie außer mir selber mit Geld zu tun haben, beruflich.
Für mich ist es grundgelegt bei Mutter. Mutter hat ja für die Pfadfinder die Buchhaltung gemacht. Ne? Und ich war fasziniert davon, wie das funktionierte und wie das ineinander griff. Und man dann zum Schluss Werte hatte, mit denen man eine gewisse Übersicht bekommt.
Unser Autor im Kreise seiner beiden Geschwister Barbara und Thomas. Beide sortieren seit Jahrzehnten die Finanzen für verschiedene Unternehmen.
Während ich Radiomacher wurde.
Ich finde das immer total toll, wenn einfach so eine Zahlenkolumne addiert wird und dann kommt eine Kontrollrechnung. Boah, das ganze Ding ist richtig. Da ist so eine Ordnung, das ist, ja, so ist es richtig.
Irgend so eine Kneipe, das war wirklich extrem. Die hat jahrelang keine Steuererklärung gemacht, keine Buchhaltung, nichts. Ja, und dann sollte eine Woche später die Steuerfahndung da auftauchen. Ne? Und bis dahin musste dann Buchhaltung stehen. Und da kamen 1,5 Eierkartons, prall voll mit Papier. Das war einfach immer nur da reingeschmissen und reingeschmissen.
Und bist du nicht schier ausgerastet?
Nö, hab das sortiert, hab gesagt, ach, das tun wir mal in das Körbchen, Bankbelege und die Rechnungen. Und das war dann so richtig so meins, ach, da kannst du jetzt richtig drin wühlen und Ordnung schaffen und auch Zahlen für so eine Prüfung zusammenkriegen. Ne?
Kapitel 3, Geld und Gott und die Welt.
10 Euro.
Über das mathematisch objektive Ordnungssystem hinaus ist Geld vermutlich seit seiner Erfindung in vorchristlicher Zeit verbunden mit einer bestimmten gesellschaftlichen Stellung.
Besonders eklatantes Beispiel, die mittelalterliche Praxis der Ablassbriefe.
Diese ermöglichte es Leuten mit viel Geld, sich von den eigenen Sünden freizukaufen und trotz eines alles andere als gottgefälligen Lebens eine Eintrittskarte fürs Himmelreich zu buchen. Ein glorreicher Win-Win-Deal. Denn Rom brauchte schnelles und großes Geld, um den Petersdom zu bauen, seinen Prunk zu mehren und angemessen auszustellen.
Womit Martin Luther sich jedoch nicht abfinden wollte.
Ihm geht es darum, dass Gott selber nicht käuflich ist und dass Gnade nicht käuflich ist, sondern ein Geschenk.
Angela Heidler, Dekanin der evangelischen Stadtkirche in Freiburg.
Echte Geschenke, also die einem ans Herz gehen, die hat man in dem Sinne nicht verdient, sondern man ist rehabilitiert vor Gott als ein Geschenk.
Bis heute ist Gottes Lohn bekanntlich nicht mit Geld, nicht mit finanziellen Gegenleistungen verbunden.
Aber nachdem Luther seine Kritik am Ablasshandel an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg genagelt hatte, dauerte es noch ein halbes Jahrhundert, bis im Jahr 1570 der Ablasshandel von Papst Pius V. abgeschafft wurde.
Das Zahlungsmittel, das hat ja auch eine soziale Symbolfunktion. Es ist ein Gefühl der Freiheit damit verbunden zum Beispiel. Es ist auch ein Fetisch. Das kennen wir schon als Kind mit Dagobert Duck, der in der Badewanne voller Münzen badet oder in seinem Geldspeicher.
5 Cent.
Und die andere Seite der Medaille? Armut.
In einem Gesellschaftssystem namens Kapitalismus mit seiner extrem ungleichen Verteilung von Geld.
Am unteren Ende der sozialen Skala, dort, wo es nicht oder viel zu wenig vorhanden ist, spiegelt sich eben dieser Umstand unmittelbar im Individuum wider. Gerade in seiner Abwesenheit ist Geld entschieden mehr als nur ein abstraktes Medium.
Es geht bei dem Erleben von Armut sehr stark um Scham, weil Menschen spüren, dass sie diesen Konsumentenstatus nicht mehr haben, also nicht mehr an der Gesellschaft teilnehmen können durch selbstbestimmte souveräne Kaufakte. Ich kann selbst entscheiden, was ich einkaufe. Das geht verloren, wenn ich es als Almosen geschenkt bekomme. Wir sind groß geworden mit dem Versprechen einer Leistungsgesellschaft. Wer sich Mühe gibt und viel leistet, der wird am Ende belohnt werden und das drückt sich dann in Einkommen, in sozialen Status, Prestige aus.
Aber Irrtum.
Man kann ackern wie blöde und kommt auf keinen grünen Zweig. Oder umgekehrt, man legt die Hände in den Schoß und das Geld arbeitet für einen, vermehrt sich auf der Bank.
Fragt sich doch.
Besitzen wir Menschen das Geld? Oder umgekehrt, besetzt und besitzt das Geld uns Menschen? Kapitel 4. Gott Mammon winkt vom Kirchturm aus.
Auch die Kirche hat ein besonderes Verhältnis zum Geld.
Seit 1000 Jahren stehen Kirche und Kommerz in trauter Einmütigkeit zueinander und beieinander.
In vielen Städten und Dörfern wird unmittelbar vom Kirchenportal auf dem Markt Geld umgesetzt. Bis heute. In stillem Einklang mit den Orgelklängen, die durch den Türschlitz wabern.
Welchem Zwecke dient das Geld? Dass es wieder anderen zur Verfügung gestellt wird?
Also Nächstenliebe.
Angela Heidlers Richtschnur als evangelische Dekanin.
Menschen zu helfen, ihnen zur Seite zu stehen, Notunterkünfte zu bieten, Beratung zu bieten, das geht nicht ohne Geld.
Gerade als Träger sozialer Einrichtungen,
Schulen, Kindertagesstätten, Sozialstationen,
bekommen die Kirchen staatliche Unterstützung. Genau wie die AWO und andere Träger, da sie dem Staat diese Aufgaben abnehmen.
Ihre zweite Finanzierungssäule, die Kirchensteuer, sozusagen die Mitgliedsbeiträge.
Und es gibt noch eine dritte Säule. Anfang des 19. Jahrhunderts unternahm man den Versuch, zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht Kirche und Staat zu trennen.
1803, Reichsdeputationshauptschluss. Die weltlichen Fürsten sollten für Gebietsverluste abgefunden werden, die sie im Zuge der napoleonischen Kriege erlitten hatten.
Man hat also die geistlichen Herrschaften abgelöst, Klöster, Bistümer und so weiter, und deren Besitz und Eigentum eingezogen. Das war ganz immens, mehr als die Hälfte. Und damit hat man den Kirchen eigentlich die Möglichkeit genommen, sich selbst zu finanzieren.
Matthias Jestedt, Leiter der Freiburger Forschungsstelle für Kirchenrecht. Und der Finanz- und Steuerrechtler Joachim Wieland.
Früher hatten Bischöfe eigene Landstriche, die ihnen untertan waren und haben sich daraus finanziert.
zu einem beträchtlichen Teil über die Abgaben der Kleinbauern, die auf diesen kirchlichen Ländereien schufteten und brav ihren Zehnt entrichteten.
Und zum Ausgleich erhielten die Kirchen Geldleistungen.
Bis nach dem Ersten Weltkrieg, 1919, als die Verfassung der Weimarer Republik in Kraft gesetzt wurde.
Die hat festgeschrieben, dass diese Staatsleistungen an die Kirchen abzulösen seien.
Aber?
Nichts ist so beständig wie ein Provisorium.
Der Verfassungsauftrag zur Ablösung der Staatsleistungen wurde nahtlos ins Grundgesetz übertragen, ist aber bis heute nicht erfüllt. Und das Geld wird weitergezahlt.
Klar ist, dass der Zuschuss nicht einfach so ersatzlos gestrichen wird, sondern dass der Ausstieg durch eine Ablösesumme abgemildert werden soll.
Zur Debatte steht der 18,6-fache Satz der jährlichen Staatsleistungen in Höhe von 600 Millionen Euro für die beiden großen christlichen Kirchen. Demnach würde deren Ablösesumme gut 11 Milliarden Euro betragen.
Für das Erzbistum Freiburg 34 Millionen Euro im Jahr über die Staatsleistungen. Schauen wir auf die Kirchensteuern, reden wir über 550 Millionen Euro.
Noch brennt die Luft im Säckel nicht. Derzeit steigen die Kirchensteuern sogar. Die beiden großen Kirchen nahmen 2023 1,5% mehr ein als im Vorjahr, weil durch die Inflation und die ambitionierten Tarifabschlüsse bundesweit die Gesamtsteuereinnahmen zunahmen.
Die Inflation jedoch frisst die Kirchensteuergewinne auf. Kaufkraft bereinigt blieben 2023 5% weniger als 2022.
Hinzu kommt, dass sich in den nächsten Jahren, allen Prognosen zufolge, der aktuelle Mitgliederschwund bei den Kirchen auch steuerlich handfest bemerkbar machen wird.
Bei einem drastischen Rückgang der Kirchensteuern aber würde der Verlust der Staatsleistungen ohne Frage ein Finanzloch reißen.
Ein Blick auf das Erzbistum Freiburg, reden wir über 6% oder sowas. Gehen Sie in eine der neuen Länder, wenn das 30-40% umfasst, haben Sie ein Problem. Wäre eigentlich die Lösung ein innerkirchlicher Finanzausgleich, zu dem die Bistümer aber um Gottes Willen nicht bereit sind. Beim Geld hört die brüderliche Liebe auf. Ein groteskes Bild für eine christliche Gemeinschaft.
Und auch die Bundesländer liegen über Kreuz, wer wie viel von der Ablösesumme locker machen muss. Immerhin schaffte es der Verfassungsauftrag, die Staatsleistungen an die Kirchen abzulösen, in den Ampel-Koalitionsvertrag.
Im Moment ruht still der See.
Rein ökonomisch ist der Ist-Zustand für beide Seiten eine durchaus komfortable Situation.
Die Zahlungen sind seit Jahren und Jahrzehnten in den jeweiligen Etats der Länder eingepreist und werden brav fortgeschrieben. Und kirchlicherseits handelt es sich um gern kassierte Einnahmen, mit denen man beispielsweise das Verkündigungspersonal entlohnen kann.
Aber die Kirchen sollten ein großes Eigeninteresse daran haben, an der Front Ruhe zu schaffen.
Nicht zuletzt auch, um zu den ja ohnehin nicht wenigen Imageschäden der letzten Jahre nicht einen weiteren hinzuzufügen. Denn dass man seit Jahren allenfalls historisch zu begründende Geldspritzen aus Steuerzahlermitteln klaglos entgegennimmt, rückt das kirchliche Finanzgebaren in ein schräges Licht. Kapitel 5. Immobilienmakler schaukeln auf der Abrissbirne. Wie sehr darf man als Kirche auf die Wirtschaftlichkeit schielen?
Hört nicht nur die Freundschaft, sondern auch die Moral beim Geld auf?
Was, wenn die Logik aus dem Reich des schnöden Mammons einstrahlt in die Gefilde der Kirchenmanager? Drohen angesichts der Verlockungen sprudelnder Geldströme ethische Grundsätze und guter Glaube an der Garderobe vorm Büro abgegeben zu werden?
Im Norden der Republik sind sie längst an der Tagesordnung, im Süden bislang nur vereinzelt im Gange. Entweihung, Umwidmung und Abriss von Kirchen. Angesichts sinkender Mitgliederzahlen und steigender Kosten stehen zahlreiche Kirchengebäude in Deutschland zur Disposition. Die Rede ist von bis zu einem Drittel.
Auch im Erzbistum Freiburg beispielsweise ist man mit einem Schrumpfkurs befasst. Die ehemals 1000 katholischen Pfarreien sollen unter dem Label Kirchenentwicklung 2030 in den nächsten Jahren auf 36 XXL-Gemeinden zusammenschnurren.
Wie viele Kirchengebäude bei dieser rigorosen Umstrukturierung unter den Hammer oder die Abrissbirne kommen, ist noch nicht ausgemacht.
Beispiel: St. Michael in der Heidelberger Südstadt. eine katholische Kirche, über der seit Jahren die Abrisspirne kreist.
Mein Name ist Sabine Heim. Ich bin hier in der Michaelsgemeinde aufgewachsen und bis heute eben aktiv. Bin dort getauft worden, getraut worden. Da sind viele Dinge eingeschrieben in diesen Raum. Gebete, Feste, Lebendigkeit, das alles lässt sich jetzt nicht einfach so abreißen. Letztendlich sind da immer noch diese Schwingungen. Also das ist einfach ein Raum mit religiösem Leben.
Eine unter Denkmalschutz stehende Kirche im typischen Betonbaustil der 1960er Jahre.
Als Argument für den drohenden Abriss wird angeführt, das Dach müsse saniert und die angeschlagene Heizung repariert werden. Und Geld sei nicht da.
Für uns ist das ein Schlag ins Gesicht, weil letztendlich ist es ein geweihter Raum.
Mit durchaus lebendigem Gemeindeleben. Neben zahlreichen anderen Veranstaltungen finden hier alle 2 Wochen ökumenische Kindergottesdienste statt.
Ich glaube, dass Kirche keine Rücksicht nimmt auf Kirchenbesucher.
Der Organist Georg Klein, der sich vehement für den Erhalt der St. Michaelskirche einsetzt.
Was wir brauchen, ist Medientechnik und Bühnentechnik. Das sind die Formate, die einen neuen Zugang für die allgemeine Bevölkerung für religiöse Themen ermöglichen würde.
Es wäre auf jeden Fall eine Riesenchance, die man verschenken würde, wenn man jetzt versucht, diese Kirche abzureißen.
Doch der Effektivitätskult hat auch in der Amtskirche Einzug gehalten. Kirchen werden als verkaufsoffener Vermögenswert betrachtet.
Einerseits sind insbesondere die Grundstücke im Zentrum von Städten und Dörfern Filetstücke mit hohem Finanzwert für die Immobilienabteilungen der Bistümer.
Und andererseits sind die Sanierungsrücklagen einzelner Pfarrgemeinden im Zuge der Zusammenlegung mit anderen Gemeinden oft aufgesogen worden und in deren Gesamtkapital eingeflossen, sodass das über Jahre angehäufte Geld für die sparsame Gemeinde vor Ort nicht mehr verfügbar ist. So auch bei St. Michael in Heidelberg.
Ich hoffe ganz stark, dass die Kirche kein Abrisskommando kommen lassen muss, um sich selber abzureißen. Es wird andere Möglichkeiten geben für Menschen, sich wieder zusammenzufinden. Dann sind wir wieder bei den Basisgemeinden zur Zeit Jesu. Und vielleicht ist es gar nicht das Schlechteste.
Die Entscheidung über Abriss oder Erhalt der St. Michaelskirche ist noch nicht gefallen. Zurzeit jedenfalls steht die Kirche noch. Das Dach tröpfelt, wie seit 15 Jahren vor sich hin. Die Hängepartie geht weiter.
Und auch auf evangelischer Seite sieht die Zukunft so mancher Kirchengebäude alles andere als rosig aus.
Klar ist, so wie die Kirchensteuerentwicklung ist, wird das Geld nicht reichen, alle Gebäude, die wir haben, zu finanzieren. Die Gemeinden müssen dann schauen, dass sie halt noch Geld für ihre Tätigkeiten vor Ort haben. Investiert man es in Menschen oder in Steine?
Kapitel 6. Bezahlen mit Zahlen.
Wird aber demnächst überhaupt noch was im Opferstock klimpern? Wie wird sich etwa eine Kollekte für den Gebäudeerhalt in Zukunft gestalten? Wird statt des Klingelbeutels ein Kartenlesegerät durch die Kirchenbänke gereicht?
Es gibt nur noch Zahlenbewegungen auf meinem Smartphone, auf meinem Konto. Ich habe das erlebt in Schweden. Es ist erstmal ganz sonderbar. Also ich empfand das aber als Befreiung. Vorausgesetzt, man kann diesen ganzen digitalen Infrastrukturen und Prozessen vertrauen, ist es eine enorme Erleichterung.
Was aber, wenn, wie kürzlich in der Apotheke erlebt, die Lesegeräte ausfallen und sich nicht bequemen, meine 13,25 Euro anzunehmen? Oder noch simpler, wenn ich vergessen habe, den Akku aufzuladen, dann stehe ich da mit meinem kurzen Hemd. Zack, ist das Bezahlen mit der Armbanduhr exkommuniziert.
Digitale Zahlen, die nur noch auf Bildschirmen flackern, die sind ja so völlig abstrakt. Die Frage ist, ob das schon etwas anderes ist als Geld.
Wird man nicht nur mit Zahlen bezahlen, sondern auch darin baden können?
Schon seit 5, 6, 7 Jahren weiß ich, dass ich kaum mit Bargeld bezahle. Und dann wurde es bei uns ja ziemlich eng durch den Verlust des Arbeitsplatzes. Und dann habe ich gesagt, komm, lass mal lieber wieder mit Bargeld machen. Da hat man so wieder mehr das Gefühl bekommt, was können wir noch bezahlen?
Es besteht die Gefahr, sich beim digitalen Zahlungsverkehr zu überschätzen. Mehr Geld auszugeben, als man möchte, als vielleicht sogar da ist. Man merkt ja kaum noch, dass man bezahlt, zückt flugs das Handy, ohne, versteht sich, bei jedem Einkauf den Kontostand zu checken. Der Blick ins Portemonnaie hingegen bringt ein ganz eindeutiges Ergebnis.
Noch was da. Oder nichts mehr da. Finito.
Ich hatte selbst das Vorurteil, dass ich den Überblick verliere. Das Gegenteil ist der Fall. Es gibt mittlerweile wunderbare Apps, die mir in Kategorien anzeigen, wie viel ich ausgegeben habe von meinen Ressourcen. Und wir leben nun mal in einem digitalen Zeitalter.
Die Charlotte, also meine Tochter, die zahlen auch alles mit Karte, ne? Die wachsen ja jetzt auch so auf. Vielleicht finden die ihr eigenes Ordnungssystem, wie die sagen, okay, bis hierhin, jetzt müssen wir aufpassen.
Was allerdings in jedem Fall verloren geht ohne Bargeld, ist ein paradiesisches Rauscherlebnis oder die Vorstellung davon. Wenn man nämlich wie Gott Mammon selbst einen Stapel Geldscheine locker aus dem Handgelenk über sich in die Luft wirft, um dann zuzusehen, wie die Geldnoten abwärts taumeln, flattern, tanzen wie Schmetterlinge in der Luft, wie ein Schwarm Engel. Mindestens aber wie Konfetti.
Mir hat noch keiner einen Geldkoffer angeboten. Das kann wahrscheinlich sehr sexy sein, wenn man eine Plastiktüte mit 600.000 Euro bekommt.
Während Dagobert durch seinen Geldspeicher sprattelt, während Barbara und Thomas sich mit traditionsgerechter Buchführung abmühen, schieben andere Geldströme mit rasender Dynamik an, lassen das Geld wie von Geisterhand sich entfalten zu großer Blüte und Scheinblüte.
Bis veritable Bankenskandale und globale Finanzkrisen sie wieder einfangen.
Um nach kurzem Hüsteln auf ein neues Los zu spekulieren.
Während noch die Verluste des letzten Finanzkollaps und das gemeine Volk verteilt werden.
So viel Sozialismus darf sein im Kapitalismus. Die Gewinne können Einzelne einstreichen. Für die Verluste dürfen die Steuerzahler gerade stehen.
22. Immer noch 22.
Jesus fand dort im Tempel die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und die Geldwechsler sitzen. Da flocht er sich eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus, verschüttete den Wechslern das Geld und stieß ihre Tische um. Macht das Haus meines Vaters nicht zu einem Kaufhause.
5 Cent. Auch wenn mal niemand da ist, sind die Münzen, die hier hergestellt werden, sicher verwahrt.
Während die Kollateralschäden moderner Geldspekulationen nicht selten ungesühnt bleiben. Keiner kommt, die Finanzhaie aus dem Tempel zu treiben.
Die sind gar nicht vor Ort. Sie weilen im Homeoffice, agieren im Hintergrund, in den Spinnweben kabellos vernetzter Festplatten, in Datenwolken. Wenn sie eines können, dann sich wegducken.
Mit Religion und Ethik und Moral ist ihnen nicht beizukommen. Die Algorithmen der Geldströme, die steilen Kurven der Profitrate scheren sich nicht um biblische Weisheiten. Sie sind so sehr mit dem aufsteigenden Ast befasst.
Bis zur nächsten Implosion. Mit nachfolgendem Stehaufmännchen-Effekt.
Und so weiter und so fort. Bis ans Ende aller Tage. Oder?
Oder man nimmt Jesus' Wut angesichts des Tempelwuchers für bare Münze und überträgt sie auf das ganze Konstrukt der Geldwelt. Kapitel 7. Eine Welt ohne Geld.
Es gab immer wieder Versuche, geldfrei zu leben. 1900 am Lago Maggiore, Monte Verità, gegründet in der Lebensreformbewegung von einigen Utopisten und Zivilisationsmüden. Und die haben tatsächlich versucht, eine Zeit lang ohne Geld zu leben. Zum Beispiel gab es da einen Anarchisten, dessen Frau dann beim Zahnarzt anfing zu singen, weil sie die Leistung des Zahnarztes ja auch irgendwie begleichen wollte. Auf Dauer ging das nicht gut, also beim nächsten Mal musste sie dann schon Geld mitbringen. Das Geld hatte sie geerbt und versteckt und vergraben im Garten und auch das ganze Projekt war letztendlich eines, wo man nach einer gewissen Zeit, wo es geldfrei funktionierte, auf Kunden, auf Gäste des Sanatoriums angewiesen war, die bezahlen.
Gescheitert, spätestens im Außenkontakt mit der Wirklichkeit der Geldwirtschaft.
Ähnlich auch die meisten WGs und Kollektive zu Alternativzeiten, wo man alles Geld auf einen Haufen geworfen hat. Lebensmodelle, die sich meist nach kurzer Zeit überlebt hatten.
Wir sind, glaube ich, auf dem besten Weg dazu, das, was wir klassischerweise als Geld bezeichnen, tatsächlich abzuschaffen. Aber diese Grundidee werden wir sicher nie abschaffen können.
Geld können wir durch Zahlenkolonnen und Punktesysteme ersetzen. Vergleichsmaßstäbe aber, egal wie sie aussehen mögen, werden wir nicht los.
Gott Mammon ist ein zäher Bursche.
Härter als Moral und Nächstenliebe. Er lässt Kirchengebäude wanken, macht reich und macht arm, frei und abhängig. Schlägt jeden Versuch, ihn loszuwerden, in den Wind.
In SWR 2 Glauben hörten Sie eine Sendung von Ulrich Land, Der Gott Mammon, Geld in Religion und Alltag. Redaktion Nela Fichtner.